Radio SRF. International. Eine Sendung von Massimo Agostinis.
Wenn von der griechischen Krise die Rede ist, dann meint man eigentlich die Krise im Großraum Athen. Kaum in die Schlagzeilen schaffen es hingegen die peripheren Gegenden, wie zum Beispiel jene von Westmakedonien, hoch im Norden an der albanisch-mazedonischen Grenze. Westmakedonien war schon immer arm, doch der wirtschaftliche Niedergang ist hier noch verheerender, aus historischen Gründen. Die Landschaft Westmakedoniens erinnert an den voralpinen Raum der Schweiz. Schroffe Berge, liebliche Landschaften. Im Sommer, wenn die Sonne mit 40 Grad brennt, dominiert braun-gelb, im Frühjahr sattes, saftiges Grün. In einer der Ebenen, in der Nähe der Regionalhauptstadt Kozani, liegt ein wichtiges Kohleabbaugebiet. Es ist das größte auf dem Balkan. Vor dem Eingang stehen ein paar hundert junge Männer.
Wir sind hier, um einen Job zu haben. Sehr, sehr schwierig. Auch für Jugendliche,
sagt der 35-jährige Familienvater und knetet sich die Hände. Seit dem frühen Morgen wartet er auf Einlass in die Kohlegrube. Hat er Glück, erhält er für 8 Monate einen Job. So könne er die Heizung zahlen in den eisigen Wintermonaten, sagt er. Das Thermometer in Kozani sinkt nicht selten auf -10 und noch tiefer. Doch die lange Schlange zeigt, er ist bei Weitem nicht der Einzige. 5000 bewerben sich, knapp 500 Stellen hat es. Wie viele in Westmakedonien wurde auch er in Deutschland geboren und hat dort die ersten Lebensjahre verbracht. Bis in die 70er Jahre verließen die Griechen Westmakedonien, viele gingen nach Deutschland. Als es mit Griechenland in den 80er und 90er Jahren vermeintlich aufwärts ging, kehrten viele griechische Emigranten in ihre Heimat zurück, zu früh, wie sich zeigt. Denn jetzt machen sich die Nordgriechen wieder auf, ihr Land zu verlassen.
So, machen wir kurz die Hausaufgabe. Mein Traumberuf, ich kann, ich muss und so weiter.
12 Erwachsene zwischen 30 und 65 Jahren haben sich spätabends um 21 Uhr in der Volkshochschule von Kozani eingefunden. Hier lernen sie Deutsch, möglichst schnell. Auch diese Frau, Mitte 30, alleinstehend.
Ich heiße Fotini Zinga. Ich wohne in Kozani. Ich lerne Deutsch. Ich möchte in Deutschland arbeiten.
Nicht nur Arbeitslose besuchen die Deutschkurse an der Volkshochschule von Kozani. Die Hälfte der Kursteilnehmenden hat einen Job, einen sicheren Job sogar, wie dieser Mann mit gestähltem Körper bestätigt. Aber, sagt er,
ich bin 37 Jahre alt, ich bin Polizist, ich bin verheiratet vor 8 Jahre, ich habe keine Kinder.
Dann will er ganz präzise sein und holt den Deutschlehrer zu Hilfe.
Costa!
Δεν υπάρχει θέμα δουλειάς. Είμαι ευχαριστημένος από τη δουλειά τώρα. Αλλά είναι οικονομική δυσχέρεια που ενδεχομένως να αναγκάσει να κάνω κάποια μετανάστευση.
Also er hat jetzt hier einen festen Job und es geht ihm halt nicht darum, jetzt zur Zeit nach Deutschland zu fahren, sondern es könnte sich in Zukunft was ergeben, weil ja die Löhne sehr herabgesetzt worden sind und man kann es nicht mehr aushalten, also man kann viele Sachen nicht mehr bezahlen.
Nach 3 Sparrunden in 4 Jahren verdient ein Polizist in Griechenland noch etwas über 1000 Euro, die Hälfte des früheren Lohnes. Das ist auch für Griechenland sehr wenig. Kostas Davanis, der Deutschlehrer, der selber seine Stelle beim öffentlich-rechtlichen Radio verloren hat, sagt:
Die meisten von denen, also sind ungefähr 12 jetzt Teilnehmer an dem Kurs, also ich denke mal, 6 von denen werden vielleicht versuchen, erstmal Deutschland zu besuchen und einige von ihnen, also 4 bis 5 Stück, werden dann auch bleiben, soweit sie Verwandte haben und so weiter, damit sie eine Arbeitsstelle finden.
Viele Leute hier haben Verwandte in Deutschland oder der Schweiz. Nordgriechenland ist wie Süditalien ein Armenhaus, das seit Jahrhunderten seinen Jungen zu wenig bietet und sie in die Emigration treibt. Viele Taxifahrer in Kozani sprechen ein paar Brocken Deutsch, sogar Schweizerdeutsch. Reste aus ihrem einstigen Berufsleben in Nordeuropa. Die Leute von Kozani sagen, Athener verlassen ihre Stadt nie, sie finden immer irgendwo ein Auskommen. Bei uns in dieser kargen Berglandschaft hingegen gibt es einfach zu wenig, wir müssen gehen, immer wieder. Die Region Westmakedonien zählt 280.000 Einwohner, jeder Dritte hat keinen Job. Knapp 50.000 Menschen leben in Kozani, der kleinen Hauptstadt der Region. Vier Straßenzüge im Stadtzentrum bilden das Einkaufs- und Ausgehquartier. Die kleinen Cafés und Restaurants sind gut gefüllt. Die Betreiber aber klagen, ein Bier müsse den Gästen häufig für den ganzen Abend reichen. Die Alten vor ihren Tässchen griechischen Cafés machen stets den gleichen Witz. Man sehe es, die Krise werde schlimmer. Die jungen Mädchen seien immer spärlicher angezogen, da sie kein Geld mehr hätten für Kleider. Am Rande dieses Viertels hat die kleine lokale Hilfsorganisation Arsis ihren Sitz. Gegründet hat sie Dimitris Leoudis. Der etwa 40-Jährige arbeitet vormittags beim Sozialdienst der Stadt. Am Nachmittag widmet er sich Arsis gratis.
Wir kümmern uns heute um etwa 100 Schülerinnen und Schüler. Wir helfen ihnen bei den Aufgaben, wir geben ihnen zu essen, wenn sie hungrig sind. Wir kleiden sie ein, besorgen ihnen Schulmaterial. Wir kümmern uns auch um die Alten, die keine Familie mehr haben, um verarmte Familien. Als wir vor 2 Jahren begannen, kamen fast nur Ausländer zu uns. Mazedonier, Albaner, Bulgaren. Heute sind fast die Hälfte der Bedürftigen Griechen. Das heißt, die Krise frisst sich immer weiter in die Gesellschaft hinein.
Arsis lebt zu 100% von Spenden aus der Bevölkerung. Von den 120 Helferinnen und Helfern sind 110 selber arbeitslos. Arsis bietet auch einen psychologischen Dienst an, denn die Krise hinterlässt nicht nur im Portemonnaie der Griechinnen und Griechen Spuren. Dimitris Leoudis.
Wir haben festgestellt, dass auch Kinder und Jugendliche wegen der Krise Depressionen entwickeln. Oberflächlich betrachtet ist der Geldmangel Ursache dafür. Weil die Eltern kein Geld mehr haben, können sie plötzlich an vielem nicht mehr teilnehmen. Die wahre Ursache ist aber, dass sie wegen des Geldmangels aus ihrer gewohnten Welt herauskatapultiert werden. Sie erleben sich als ohnmächtig, als Opfer von Umständen, für die sie nicht verantwortlich sind.
Beinahe 73% der Jugendlichen zwischen 15 und 24 sind in Westmakedonien ohne Arbeit. Das ist Europarekord. Ob gut oder schlecht ausgebildet, betroffen sind alle gleichermaßen. So zum Beispiel Katerina, Mitte 20, abgeschlossenes Philologiestudium.
Als ich mein Studium begann, wollte ich Griechischlehrerin werden. Ausgeübt habe ich meinen Beruf aber kaum. Was aber noch schlimmer ist, obwohl ich bereit bin, irgendetwas zu tun, finde ich nichts. Um mein erworbenes Wissen nicht zu verlieren und auch weil ich immer mehr verzweifelte, arbeite ich seit ein paar Monaten bei Arsis und unterrichte Kinder, die Griechisch Probleme haben. Ich tue das gratis. Hauptsache, ich gebe mich nicht auf.
Wie viele Junge in Westmakedonien überlegt sich auch Katerina auszuwandern. Sie hat einen Onkel in Zürich, den sie seit Ausbruch der Krise immer wieder besucht. Er wäre bereit, ihr zu helfen. Am Gymnasium in Kozani spielt eine Blasmusik auf. Ein Fest wird gefeiert. Auch wenn die meist 16-Jährigen noch einige Schul- und Universitätsjahre vor sich haben, die Krise, sie ist immer Thema. Der 16-jährige Basilis, der die ersten 9 Jahre in Deutschland lebte.
Also die Krise kriegen wir schon ein bisschen mit, zumal viele Kinder um uns herum nicht genügend Geld haben, um sportliche Aktivitäten zu finanzieren oder um in der Schule gut zu sein, weil sie nicht Privatunterricht finanzieren können.
Diese Probleme kennt Basilis nicht. Sein Vater arbeitet in Deutschland und hat dort einen guten Job. An den Wochenenden kehrt er jeweils heim. Das Pendeln über große Distanzen ist in Kozani verbreitet. Auf dem Pausenhof hat es noch 3 weitere Kinder, deren Väter in Deutschland arbeiten. Viele Mädchen haben sehr klare Berufsvorstellungen. Viele wollen in die Armee auch die 16-jährige Cella.
Die Krise wird mich nicht treffen. Ich will Jura studieren und mich auf Militärfragen spezialisieren. In der Armee sind die Jobs sicher.
Dass unter den Gymnasiastinnen die Armee hoch im Kurs ist, überrascht nicht. Im Kriegsfall müssten nur die Männer an die Front. Die Mädchen können im sichereren Hintergrund bleiben. Zudem, trotz Krise hat Griechenland sein Militärbudget wenig gekürzt, da das Land in einer Art befriedetem Kriegszustand mit dem Nachbarn Türkei lebt. Die Jobs beim griechischen Militär gelten deshalb als sicher und relativ gut bezahlt. Charis Vanidis, privater Arbeitsvermittler in Kozani, ärgert sich über die Haltung der Gymnasiastinnen in Sachen Berufswahl.
Meine Landsleute sind zwar sehr lernbegierig, sie investieren viel in Bildung. Griechen können viele Sprachen mehr als andere Europäer. Aber sie wollen alle nur eines, beim Staat unterkommen. Das ganze Bildungssystem ist darauf ausgerichtet, dass die Jungen Beamte werden. Westmakedonien, Griechenland generell braucht aber nicht mehr Beamte, sondern mehr Unternehmer. Junge, die etwas auf die Beine stellen wollen und so Arbeitsplätze schaffen.
Charis Vanidis weiß, wovon er spricht. Mit europäischen Fördergeldern betreibt er in zwei Städten in Westmakedonien eine private Arbeitsvermittlungs- und Weiterbildungsstelle. Die EU zahlt diese Dienstleistung mit, weil der griechische Staat unfähig ist, diese selbst aufzubauen. Mehr als 20.000 Stellensuchende haben sich in den vergangenen 10 Jahren bei Vanidis gemeldet. Doch der Kurs «Wie mache ich mich selbstständig?» wird wenig nachgefragt. Wenn Charis Vanidis über die Ursache für die Abneigung gegen das Unternehmertum nachdenkt, kommt ihm ein spezielles Problem Westmakedoniens in den Sinn. Dieses Problem liegt nur einige Kilometer von Kozani entfernt. Ein riesiger Krater öffnet sich hier, der durch den jahrzehntelangen Abbau von Braunkohle entstanden ist. An manchen Stellen ist die Grube 220 Meter tief. Die staatliche Elektrizitätsgesellschaft DEI baut hier Braunkohle im Tagebau ab. Bagger, so groß wie Hochhäuser, sind permanent im Einsatz. Auf Förderbändern wird die Braunkohle direkt ins größte Kraftwerk Griechenlands transportiert oder per Lastwagen in 4 weitere Werke. Das größte trägt den Namen Heiliger Dimitris. Der Heilige Dimitris ist laut einer Studie des WWF das schmutzigste Kohlekraftwerk Europas. Selbst der Staub, den die schweren Transporter und Bagger in der Grube aufwirbeln, ist aggressiv. Am Rand der Grube steht der oberste Gewerkschafter der Mineure, Georgios Adamidis, und blickt hinunter. Ein heißer Wind bläst ihm aus der Grube ins Gesicht.
Das ist die größte Kohlegrube auf dem Balkan. 3.000 Festangestellte arbeiten hier, dann weitere 3.000 Mitarbeiter von Zulieferern. Um diesen Kern an Angestellten gibt es nochmals etwa 20.000 Arbeitsplätze, die von der Anlage abhängen. Die Grube ist 146.000 Hektar groß. Das entspricht mehr als 200.000 Fußballfeldern. Die 5 angehängten Kohlekraftwerke decken 40% des griechischen Stromverbrauchs. Man kann sagen, hier schlägt das Herz der griechischen Stromproduktion.
Aus Georgios Adamidis Worten ist Stolz herauszuhören. Er selber arbeitete jahrelang auf einem der mehrere hundert Tonnen schweren Bagger, bevor er die Gewerkschaftskarriere einschlug und beinahe zum Chef des allmächtigen griechischen Gewerkschaftsbundes aufstieg. Adamidis Stolz ist freilich nur schwer verständlich. Im Gegensatz zu den Mineuren arbeiten fast alle Angestellten der Zulieferer schwarz, vor den Augen der Gewerkschaften, sind unversichert und mies bezahlt, etwa 600 Euro im Monat. Geregelte Arbeitszeiten gibt es für sie nicht, sie sind immer abrufbar. Ihr gewerkschaftlicher Organisationsgrad ist bei praktisch null. Ganz oben auf dem Hausberg von Kozani sieht man den Krater noch besser. Wie eine lange Wunde klafft er in der Ebene. Kostas Davanis, der entlassene Radioredaktor, Deutschlehrer und Dolmetscher, bringt seine Besucher gerne hierher.
Es sollte eigentlich hier diese größte Solaranlage Europas oder der Welt entstehen. 2009 hat damals die Regierung gesagt, dass es alles abgeschaltet wird. Aber seitdem sieht man hier nichts, dass irgendwas passiert ist. Es handelt sich hier jetzt um Kraftwerke, die abgeschaltet werden sollten, zumindest das eine. Aber es geht weiter, weil weiter nach Norden gibt es noch weitere neuere Kraftwerke. Und dafür sollen jetzt ganze Dörfer weggeschafft werden. Also dieser Braunkohleabbau soll weitergehen, der so bis 2030, soweit mir bekannt ist, weitergehen soll. Ne? Und dann wird halt praktisch, das kommt dann zu einer öden Landschaft, dann wird alles praktisch abgestellt und dann bleiben uns halt, dann haben wir Kraftwerkfriedhöfe hier.
Widerstand gegen die Ausbaupläne gibt es kaum. Die Grube und die Kraftwerke sind die Arbeitgeber in Westmakedonien seit Jahrzehnten. Es ist diese Dominanz der Elektrizitäts- und Kohleindustrie, die Jobvermittler Charis Vanidis kritisiert.
Die Kraftwerke und die Gruben haben uns vor allem eines gebracht, Smog. Natürlich bringen sie auch Arbeitsplätze. Natürlich sind sie das wirtschaftliche Standbein der Region. Aber in den Köpfen der Westmakedonier dreht sich alles um diesen staatlichen Koloss. Entweder man versucht, in der Verwaltung eine Stelle zu erhalten oder in der Grube. Nur ja nichts wagen, nur ja nicht auf eigenen Füßen stehen. Lieber beim Staat irgendwo unterkommen.
Das staatliche Elektrizitätswerk musste wegen der Sparpolitik die einst stolzen Löhne der Mineure um 30% senken. Feste Stellen gibt es keine mehr. Alle paar Monate werden ein paar hundert befristete Stellen ausgeschrieben, auf die sich Tausende melden. Die Grube und die Kohlekraftwerke haben ihre wirtschaftliche Potenz eingebüßt. Deshalb fließt weniger Geld in das ohnehin strukturschwache Westmakedonien. Doch die Anziehungskraft des Energiesektors ist ungebrochen. Außerhalb von Kozani liegt die Trabantenstadt Zep. Dort residiert seit ein paar Jahren die Regionalregierung von Westmakedonien. Vizepräsident ist Talidis Filotas, zuständig für Wirtschaft und Soziales. Eigentlich wäre es seine Aufgabe, etwas gegen die Wirtschaftsmisere zu unternehmen.
Griechenland ist kein föderalistisches Land. Das meiste wird in Athen für das ganze Land entschieden. Meinem Land täte eine föderalistischere Struktur, ähnlich wie in der Schweiz, gut. Wir als Regionalregierung würden so über mehr Steuereinnahmen verfügen, hätten gleichzeitig auch mehr Verantwortung. Das wäre prima. Denn wir haben das Ohr näher bei den Bedürfnissen der Bevölkerung. Wir wissen besser, was die Wirtschaft benötigt, was es an Infrastruktur braucht, welche Bildungseinrichtungen, damit die Region wieder auf die Beine kommt. Bei solchen Fragen ist unser Spielraum als Region aber sehr klein. Athen entscheidet fast alles.
Als Beispiel führt Filotas einen Fonds von mehreren Millionen Euro an, den die EU zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit geöffnet hat. Westmakedonien habe davon gerade mal 78.000 Euro erhalten, sagt Filotas. Auf seinem Tisch hat der Politiker Berge von Untersuchungsberichten, Expertisen und Datensammlungen. Sie sagen alle dasselbe.
Die Kohle- und Elektrizitätsindustrie hat gut bezahlte Stellen abgebaut und wird das auch in Zukunft tun. Die Bauwirtschaft liegt am Boden. Auch der Tourismus ist eingebrochen. Ausländer kamen sowieso nie zu uns, sondern Athener, die wandern oder Skifahren wollten. Doch die bleiben nun fast vollständig aus. Die einzigen Branchen, die seit kurzem wachsen, sind die Landwirtschaft und die Pelzindustrie.
Wenn Filotas von Landwirtschaft spricht, dann meint er Äpfel, Kartoffeln und Pfirsiche. Die Ernte geht vorwiegend nach Russland und immer mehr wird Oregano angebaut und Safran. Ein paar Kilometer weiter nördlich von Kozani liegt das Anbaugebiet für Safran mit einem Städtchen, das nicht zufällig Krokus heißt, genau gleich wie die Pflanze, aus der der Safran gewonnen wird. An einem sanften Hang mit herrlichem Blick auf die Berge Nordgriechenlands steht das Gebäude der Kooperative, die den Safran vermarktet. Chefin ist die rund 50-jährige Elenika Liva. Sie hantiert an zwei trockenen Krokusblüten herum.
Krokus, kyrios, chrysomopitis, majoriki,
Viele Spitzenköche finden unseren Safran den besten. Wir können ihn deshalb in die halbe Welt exportieren, nach Abu Dhabi, Russland, in die Türkei, nach Italien, in die USA, in die Schweiz und viele andere Länder. Pharmakologen attestieren ihm gar heilende Kräfte, zum Beispiel gegen Bluthochdruck. Wir sind deshalb eine Zusammenarbeit mit einem Teeproduzenten eingegangen. Unseren Safran können Sie jetzt gemischt mit verschiedenen Teesorten trinken.
Auf 4000 Hektar Boden wachsen Kokosse. Das sind etwa 5000 Fußballfelder. 1000 Familien verdienen sich mit dem Safran ein Zubrot. Manche ein kleines, andere ein größeres, je nachdem, wie viel Boden sie besitzen. Ein Hektar Kokos gibt pro Jahr etwa 800 Gramm kostbaren Safran. Für ein Kilo löst die Kooperative auf dem Weltmarkt um die 1.300 Euro. 4 Millionen Euro spült das Safrangeschäft jedes Jahr nach Krokus.
Im Juni pflanzen wir die Krokusse, im November ernten wir. Über 100.000 Mal muss sich ein Pflücker bücken, um Blüten für ein Kilo Safran zu sammeln. Aus den Blüten werden dann in Hausarbeit die beiden Fäden herausgenommen, auf denen sich der Safran befindet. Die Krokusse sind mehrjährig. Alle 6 Jahre müssen sie umgepflanzt werden, denn sie laugen die Böden stark aus. So stark, dass dort, wo sie waren, nie mehr Krokusse wachsen können.
Die Kooperative von Krokus erfreut sich seit einiger Zeit wachsender Nachfrage. Sie kommt kaum nach, die Nachfrage nach dem sogenannten roten Gold zu befriedigen.
1996 gab es in Westmakedonien ein schweres Erdbeben. Es zerstörte viele Häuser. Hilfsgelder in Millionenhöhe flossen aus Athen hierher für den Wiederaufbau. Die Jungen stürzten sich wie besessen auf den Bausektor, da es dort viel mehr zu verdienen gab als in der Landwirtschaft. Die Produktion von Safran ging stark zurück. Jetzt aber, seit die Krise wütet, interessieren sich gerade die Jungen wieder für diese Tradition. Deshalb können wir die Nachfrage besser abdecken als noch vor 5 Jahren.
Griechenland ist ein überreguliertes Land mit vielen Monopolen. Im Städtchen Krokus erzählen sie, man könnte noch viel mehr Safran produzieren. Aber die Kooperative wolle das nicht. Offiziell, um den Preis hochzuhalten. Inoffiziell, damit das alte Gefüge von großen und kleinen Produzenten nicht auf den Kopf gestellt werde. Zudem hat die Kooperative das Verkaufsmonopol. Sie setzt den Preis fest und verhandelt mit den Abnehmern. Das mögen längst nicht alle und es dürfte einige davon abhalten, in das Safrangeschäft einzusteigen. Eine gute halbe Stunde von Krokus entfernt liegt ein zweites kleines Wirtschaftszentrum, in das die Regionalregierung von Westmakedonien viel Hoffnung steckt. Die Pelzindustrie in den beiden Städten Kastoria und Siatista. Der Vizepräsident des Verbandes der Pelzverarbeiter fährt in einem flotten Geländewagen vor. Nicht ohne Stolz erzählt er:
Die dυτική Makedonia ist για μένα τουλάχιστον το τελευταίο κάστρο.
Hier in Westmakedonien existiert noch die letzte europäische Pelzindustrie. An allen anderen Standorten haben sie aufgegeben. Die Verarbeitung von Pelzen ist nach Asien abgewandert.
Etwa 40.000 Menschen sind in der pelzverarbeitenden Industrie von Siatista und Kastoria beschäftigt. Wer ein kostbares Pelzstück an seinem Mantel trägt oder gar einen Gans aus Pelz besitzt, kann davon ausgehen, dass das Stück von einem griechischen Kürschner genäht wurde. Siatista und Kastoria gelten heute als die Hauptstädte der pelzverarbeitenden Industrie in Europa. Das war nicht immer so. In einem Hangar, bis unters Dach gefüllt mit großen und kleinen Pelzstücken, sitzt ein alter Mann an einer Nähmaschine.
Für 60 bis 1966. Ah. 2 Jahre in Frankfurt.
Warum waren Sie in Frankfurt?
Dort die Piazza von Kirchner für Pelze waren in Frankfurt. Ja, 4 Leute. 10.000 Leute arbeiten in diesem Beruf.
Bis in die 70er Jahre war Frankfurt die Kapitale der europäischen Pelzverarbeiter. Dann kamen die Tierschützer. Die reichen deutschen Damen hatten keine Lust mehr, Pelz zu tragen. Frankfurts Kürschner starben aus. Die Hälfte waren Griechen. Sie kehrten zurück nach Westmakedonien. Trotzdem, Wachstum gibt es in der pelzverarbeitenden Industrie von Sjatista und Kastoria nicht. Denn die griechischen Kürschner haben zu kämpfen mit der Billigkonkurrenz aus China. Was aber boomt, ist die Tierzucht. Beflügelt habe dies eine Entwicklung in Skandinavien, sagt der Vizepräsident der griechischen Pelzverarbeiter.
Bis vor kurzem kamen die besten Pelze aus Skandinavien. Doch die Tierschutzgesetze sind dort derart verschärft worden, dass viele Züchter aufgegeben haben. Wir springen in diese Lücke. Wir respektieren die europäischen Gesetze, auferlegen uns aber keine weitergehenden.
Das ist zwar etwas übertrieben. Dänemark und Finnland sind nach wie vor die größten Pelzproduzenten Europas. Aber die lascheren Tierschutzgesetze in Griechenland verursachen weniger Kosten als in Skandinavien. Den Boom ausgelöst hat vor allem die ständig wachsende Nachfrage nach Pelzen aus Russland und China. Vor dem Eingang einer Nerzzucht entflammt ein Streit. Der Besitzer will auf keinen Fall, dass der fremde Besucher aus der Schweiz einen Blick auf die eingesperrten Tiere wirft. Er hat Angst, dass ihn radikale Tierschützer ausfindig machen und sein neues Geschäft zerstören. Schließlich gibt er nach und das Tor geht auf. Der Mann spricht Italienisch, der seit Jahren im Modegeschäft tätig ist.
Meine Familie besitzt eine Kette von Kleidergeschäften in Nordgriechenland, aber das Geschäft läuft schlecht. Ich bin ausgestiegen, damit mein Bruder und meine Eltern wenigstens davon leben können. Dafür habe ich diese Nerzzucht aufgemacht. Mal schauen, ob es geht. Ich hoffe auf den Handel mit dem Ausland, denn hier in Griechenland funktioniert nichts mehr.
Es ist klar, der Stellenabbau in der Kohlegrube und bei den Kraftwerken, der Zusammenbruch des Tourismus und der Bauwirtschaft, all diese Rückschläge kann der Aufschwung in der Landwirtschaft mit Safran und Oregano und in der Pelztierzucht nicht wettmachen. Zumal die Gegend schon immer unter großer Arbeitslosigkeit litt. Das weiß auch die 29-jährige Philologin Katerina, die bei der Hilfsorganisation Arsis gratis als Griechischlehrerin arbeitet, um nicht aus der Übung zu kommen. Täglich überlegt sie sich, auszuwandern.
Noch zögere ich, die Koffer zu packen. Denn wenn ich gehe, dann weiß ich, dass ich nie mehr zurückkehre. Die Situation in Westmakedonien ist hoffnungslos und ich glaube nicht, dass es hier jemals wieder aufwärts geht.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.